Leider ist die Predigt am Sonntag von der Aufnahme her misslungen, sodass ich das Thema jetzt nochmal aufnehme. Und zwar deswegen, weil wir uns als Gemeinde ja in einem Veränderungsprozess befinden. Und ich dachte, es wäre wichtig, das einfach auch nochmal allen zur Verfügung stellen zu können. Ich möchte über den Umgang mit Wandel und Veränderung sprechen. Und das eigentlich ziemlich konkret auch bezogen auf unsere Gemeindesituation. Und vielleicht gefällt es nicht jedem, aber ich behaupte mal, dass viele Dinge, die in der Gemeinde passieren, gar nicht geistlich sind, sondern es ganz viel menschelt. Also ich meine nicht, dass sie ungeistlich sind, sondern sie sind eben menschlich. Das sind viele Dinge, die zwischen uns ablaufen. Die haben gar nichts mit unserer geistlichen Reife zu tun, sondern vielmehr mit unseren Wünschen, mit unseren Vorlieben, mit unseren Prägungen, mit den Vorstellungen, mit den Bildern, die wir haben, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Da hat jeder andere Bilder vor Augen. Aber diese Bilder, diese Ansichten, die wir haben, die sind manchmal viel prägender als das, was das Wort Gottes hergibt. Und das ist uns gar nicht immer so bewusst. Also ist es irgendwie wichtig, sich mal klar zu machen, dass man doch sehr geprägt ist und eine klare Vorstellung hat. Und ja, dass wir einfach gemeinsam Gott erlauben, auch an diesen Vorstellungen zu rütteln und einfach auch mal ganz anders zu denken und vielleicht umzudenken oder neu zu denken. Dafür sollte diese Predigt so ein bisschen ein Anstoß sein. Zuerst möchte ich was sagen, wenn wir über den Umgang mit Wandel und Veränderung sprechen, was denn Wandel überhaupt ist. Und da ist mir so aufgefallen, nicht jeder Wandel und nicht jede Veränderung ist wachstümlich und vorteilhaft. Aber wenn wir in die Bibel schauen und sehen, was Jesus über Wandel und Veränderung sagt, zum Beispiel im Hinblick auf das Reich Gottes, dann beschreibt er das als eine Wesenszucht des Reich Gottes, dass das Reich Gottes sich immer entwickelt. Er benutzt viele Beispiele, die darauf hinweisen, dass es wachstümlich ist, dass es entweder wächst in die Tiefe, in die Beziehungstiefe zu Gott, oder dass es in die Höhe, in dem Ausdruck nach außen hin wächst, oder auch in die Breite, in die Beziehung zwischen den Menschen, oder alles gleichzeitig. Und so hat Jesus die wachstümliche Ausbreitung, den Wandel des Reiches Gottes mit einem Sauerteig verglichen, der seine Wirkung aber nur dann entfalten kann, wenn er auch unter den anderen Teich gemengt wird. Aber dieser Sauerteig, der durchsäuert halt den gesamten restlichen Teich, was man auch als Wachstum bezeichnen kann. Er hat das Reich Gottes mit einem Senfkorn verglichen, einem der kleinsten Körner, die es gibt, Saatkörner, und aus dem ein Strauch oder ein Baum wird. Und dazu lese ich euch mal vor, Markus 4, Vers 31, oder ab Vers 31, da sagt Jesus über das Reich Gottes: Es gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man auf der Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Also das Reich Gottes ist dem Wandel unterworfen. Es ist wachstümlich angelegt, das ist ein Wesen. Aber es gibt ja durchaus auch eine Art von Wandel, der ja nachteilig ist oder Schrumpfung beschreibt oder degeneriert. Und diesen Wandel, über den spreche ich nicht. Also ich möchte tatsächlich mich auf das Positive, auf das Wachstümliche begrenzen, was Jesus beschreibt, wenn er über das Reich Gottes redet. Dann muss man sich noch überlegen, ist das korrekt, dass man die Dinge, die Jesus über das Reich Gottes gesagt hat, dass man die 1:1 überträgt auf Gemeindesituation. Das ist eine berechtigte Nachfrage, aber der Ausdruck in dieser Welt des Reiches Gottes befindet sich ja in der lokalen Gemeinde, in dem Leben, was Gläubige miteinander leben und wie sie ja die gute Botschaft einfach auch vermitteln. So kann man sagen, Gemeinde ist so ein Teilbereich, eine Teilmenge, was Reich Gottes anbetrifft. Reich Gottes drückt sich natürlich noch durch viele, viele andere Dinge aus. Jesus hat da sehr viel zu gesagt, aber definitiv gilt dieses Wachstümliche, glaube ich, auch für die Gemeinde. Und Wachstum kann sehr unterschiedlich sein. Wachstum kann sich addieren, multiplizieren oder sogar exponentiell groß sein. Also als Beispiel mal, als normales Rechenbeispiel in der Mathematik, sagen wir mal, 100 Personen sind in der Gemeinde, 50 kommen dazu, dann sind es 150, das ist additives Wachstum. Wenn eine Gemeinde von 100 auf 200 Mitglieder wächst, wo natürlich auch die einzelnen Leute natürlich Stück für Stück dazukommen, aber dann kann man sagen, eine Gemeinde hat sich multipliziert, wenn sie denn zum Beispiel an zwei unterschiedlichen Standorten ist. Und als drittes, wenn man die 100 nimmt und nimmt sie hoch 2, dann kommt man auf 10.000. Das ist ein exponentielles Wachstum. Also so viel zur Mathematik. Vielleicht übertragen auf den Mensch, der ja auch ein körperliches Wachstum hat, besonders in seiner Jugend, bis er erwachsen ist, wächst er körperlich. Dann wächst er dadurch, dass er sich reproduzieren kann, hin zu einer Familie. Also erstmal kommt additiv jemand dazu und dann multipliziert sich der Mensch durch Kinder. Und schlussendlich wird es mit Enkelkindern großfamiliär, sodass man da sagen kann, das ist exponentielleres Wachstum. Bezogen auf die Gemeinde kann man sagen, additives Wachstum ist ein Zuwachs an Menschen. Wenn eine Gemeinde anfängt, sich zu multiplizieren, also im Umfeld Gemeinden gründet, wie wir das ja auch wollen und anstreben, dann kann man von multiplikativem Wachstum reden. Und wenn es dann sozusagen darüber hinausgeht, dass auch diese multiplizierten Dinge sich weiter vermehren, dann kann man von einer Bewegung sprechen. Und die ist auch nicht begrenzt darauf, dass es sich um ein und dieselbe Gemeinde handelt, nur das geht auch tatsächlich im Hinblick auf das Reich Gottes über Gemeindegrenzen hinaus. Da ist Gott mit einer Bewegung unterwegs und verändert das Land tatsächlich und die Menschen in großem Stil. Also wenn jetzt Wachstum, wie auch immer es aussieht, in welcher Art und Weise wir auch immer wachsen, Gottes Normalität ist, dann ist es ja nicht die Frage, was wir dazu beitragen können, dass die Gemeinde wächst, sondern wir müssten gucken, was sind denn die Gründe, warum die Gemeinde nicht wächst. Also was hindert uns? Was ist das, was uns blockiert daran, in dieser Normalität Gottes uns zu entwickeln? Und ihr merkt schon, da besteht sofort eine Spannung zwischen dem Bestehenden, was man auch vielleicht lieb gewonnen hat, und dem Neuen, was von Gottes Perspektive her auch zu erobern gilt. Und dann gibt es natürlich auch eine Spannung zwischen denen, die eher die Sicherheit in dem Bestehenden haben und denen, die einfach sich ausstrecken, dass sich weiteres entwickelt. Also Veränderungen schaffen immer irgendwie eine gewisse Unsicherheit, mit dem Menschen mehr oder weniger gut umgehen können. Aber das liegt in der Natur der Veränderung, die notwendig ist, wenn man Neues erleben will, dass dieser Momentum der Unsicherheit dabei ist. Deswegen ist es so wesentlich, dass wir da unser Vertrauen auf Gott richten und nicht an Menschen festmachen in erster Linie oder an uns selbst halt. Ne? Und diese Art von Herausforderung, Bestehendes zu verlassen, sich auf Neues einzulassen, besteht ja nicht nur im Gemeindeleben, sondern das gilt ja auch für das persönliche Leben. Meine Behauptung ist aber, alles, was lebt, verändert sich. Es ist auch im normalen Leben so, wir in der Lebensphasen, in denen wir sind, gibt es immer andere Schwerpunkte, es gibt neuere Herausforderungen, es ändert sich im ganzen Leben etwas und man muss damit irgendwie umgehen können. Man ist dem auch irgendwo ein bisschen ausgeliefert. Wenn wir allerdings jetzt über unsere Gemeinde nachdenken und über die Veränderungen, die da anstehen, dann ist das ja auch etwas, was wir aktiv gestalten können, was wir steuern können, wo wir miteinander uns vereinbaren können, wie wir es denn machen wollen. Es kommt nicht automatisch über uns. Also die Ergebnisse, die automatisch über uns kommen, sind die, wenn wir nichts tun. Aber wir wollen uns ja Gedanken machen darüber, was sind denn die Hinderungsgründe, um in das oder die uns davon abhalten, in das hineinzukommen, was Gott gerne möchte. Ich bin total begeistert davon und freue mich darüber, dass einfach viele Leute in die Gottesdienste kommen in Dorsten und dass da immer neue Leute dabei sind und auch in den Hauskreisen. Und das zeigt mir nicht nur irgendwie, ja, Gemeinde scheint ja irgendwie ganz attraktiv zu sein, sondern das zeigt mir vielmehr, dass Gott an jedem ein Interesse hat und dass Gott jeden so auf Jesus hinweisen möchte und ihm sagen möchte, da liegt das eigentliche Leben verborgen. Und dieses neue Leben in Gemeinschaft, das will er uns schenken. Das will er uns persönlich schenken in Christus durch seinen Heiligen Geist und das will er uns in der Gemeinschaft mit anderen schenken. Und ich bin überzeugt davon, der Ausdruck, den Gott gewählt hat in der heutigen Zeit, ist die Gemeinde. In die hat er seinen Geist hineingelegt. Durch die Gemeinde will er der Welt zeigen, wie er ist. Er möchte durch die Kirche, will er der Welt zum Ausdruck bringen, was er möchte. Und durch die Verkündigung der Botschaft soll es auch Gehör finden. Und trotzdem, bei all dem, was Gott da sich vorgenommen hat, sind wir Menschen und das weiß er auch. Und wir sind nicht immer so bereit, Wandel und Veränderung mitzumachen. Wären wir da immer sofort irgendwie zu bereit? Ich glaube, Jesus wäre schon lange wiedergekommen und viele Sachen wären anders gelaufen. Aber Gott hat ganz viel Geduld mit uns und er möchte nicht, dass irgendeiner auf der Strecke bleibt. Und deswegen dauert es auch, dass er seine angekündigten Absichten umsetzt zum Teil. In Dorsten habe ich persönlich jetzt schon sehr viel an Gemeindeentwicklung erlebt. Und ich habe mir auch viele Gedanken dazu gemacht, was denn diese Hinderungsgründe sind, dass Gemeinde sich weiterentwickelt. Und jetzt, habe ich ja schon gesagt, sind wir auch gerade in einem Wandlungsprozess. Es gibt einige Veränderungen, die wir gerade erleben. In der letzten Gemeindeversammlung haben wir die O-Church, die Gemeindegründung in Oberhausen, in unsere Gemeinde mit aufgenommen. Und unser ganzes Verständnis von Muttergemeinde mit Anhang hat sich so ein bisschen geändert hinzu. Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Familie an unterschiedlichen Standorten, die wir auch stärken wollen. Das klingt ja erstmal so, als würden wir eine Strukturveränderung machen. Machen wir aber eigentlich gar nicht. Sondern das hat erstmal was von der, ein Wechsel in der Blickrichtung setzt das voraus. Und trotzdem höre ich hier und da schon, dass das natürlich auch Ängste mit sich bringt und bewirken kann. Ich stelle also fest auch, wenn Gemeinde wächst, also auch über die Jahre, wie ich das in Dorsten erlebt habe, dann geschehen die Veränderungen zunehmend schneller. Und umso mehr müssen auch wir uns als Leiterschaft irgendwie anpassen. Wir können die Gemeinde nicht mehr leiten wie vor 5 Jahren, sondern irgendwie müssen wir auch lernen. Wir müssen Teil dieser Veränderung sein. Wir müssen bereit sein, eigene Ansichten auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen. Aber wir wollen irgendwie nicht die Werte verkaufen oder verraten dafür. Die Werte des Evangeliums hier, die Grundlage sind, wie und warum wir, nicht wie, aber warum wir Gemeinde bauen. Ich habe mal einige Fragen mitgebracht für die Hauskreise, die uns so ins Gespräch bringen sollen und auch in den Kleingruppen ins Gespräch bringen sollen. Nämlich, was glaubt ihr, muss sich ändern, damit die Gemeinde sich insgesamt gesund weiterentwickelt und was sind eurer Meinung nach die Hindernisse? Innere Hindernisse und vielleicht auch äußere Hindernisse. Die zweite Frage, was mag ich an Veränderung? Was gefällt mir an Veränderung? Und die dritte Frage, was gefällt mir nicht an Veränderung? Ist das vielleicht die Fähigkeit, sich auf neue Leute einzustellen, die Problematik irgendwie, dass es unpersönlicher wird oder was weiß ich? Redet mal darüber. Und als letztes die Frage, oder ja, was sollte auf jeden Fall so bleiben? Was ist mir sehr wichtig, dass das in der Gemeinde so bleibt? Und ich hätte große Probleme damit, wenn sich das in der Gemeinde ändern würde. Tauscht da mal drüber aus in euren Kleingruppen. Und ich würde mich freuen, wenn da auch Rückmeldungen zukommen. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, wo ein starker Wandel da ist. Und zwar in der Zeit, wo Jesus gekommen ist, gab es ja diesen Wechsel von dem alten Bund Gottes mit dem Volk Israel hin zu dem neuen Bund Gottes mit allen Menschen. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen darauf hinaus, dass Veränderung auch was mit inhaltlichen Dingen zu tun hat und mit äußerlichen Dingen zu tun hat. Ich lese euch mal vor Matthäus 9, 16 und 17. Da sagt Jesus, niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand. Denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Und beide bleiben zusammen erhalten. Ich sehe eigentlich ein Haupthindernisgrund für Wachstum. Das ist nämlich, dass wir manchmal keinen Unterschied machen zwischen der Gemeindekultur und der Sicht von Gott, was Gemeinde ist. Jesus hat hier in diesem Beispiel den Unterschied gemacht zwischen alt und neu. Und er hat gesagt, manche Dinge, die neu sind, also in diesem Fall der neue Bund, den hätte man nicht in den alten Schlauch des Gesetzes kippen können, weil das widersprüchlich ist. Denn das Momentum der Gnade ist dadurch, dass Jesus die Schuld auf sich geladen hat aller Menschen. Zum Beispiel die Dinge, die in jedem Opfer, was gebracht worden ist im Alten Testament zum Ausdruck kamen, hat er auf sich genommen. Also war es logisch, dass mit diesem neuen Inhalt auch eine neue Form her musste. Bestimmte Sachen sind weggefallen, bestimmte Sachen fanden einen anderen Ausdruck. Zum Beispiel das Abendmahl hat einen völlig neuen Aspekt in die ganze Geschichte hineingebracht, verglichen zum Beispiel mit dem Passamahl. Und Jesus sagt, dieser neue Bund, der kann nicht in die alten Formen gekippt werden, sondern es braucht neue Formen. Außerdem ist auch der Heilige Geist ausgegossen worden, was auch eine neue Erfüllung ist. Es ist auch eine neue Präsenz Gottes in dieser Welt, in seinen Leuten, die ihm vertrauen, die glauben, die auch dieses Angebot von Jesus annehmen. Und Paulus sagt an einer Stelle, es ist nicht so, dass der Mensch, der früher fromm war oder ohne Gott gelebt hat, irgendwie sich verbessern sollte oder irgendwie nur eine Veränderung mitmachen sollte, sondern er hat gesagt, der alte Mensch ist mit Christus gestorben. Also dieses Leben, was selbstherrlich war, was selbst zu sehr selbstbestimmt war, das ist sozusagen abzulegen, das muss beseitigt werden, es muss mitgekreuzigt werden, damit etwas völlig Neues da sein kann. Und dieses Neue ist das Leben durch Christus in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, in einer Beziehung auch zum Vater im Himmel. Und das, sagt Jesus, ist das wahre Leben. So, wenn wir jetzt wieder anfangen würden und wir würden das Gesetz nehmen und würden nach der alten Machart das neue Leben leben wollen, dann würden wir ja in große Probleme kommen. Und das ist ja auch ein großer Teil dessen, was Paulus versucht, in den Briefen zum Ausdruck zu bringen. So, jetzt zu unserer Gemeindesituation. Ist der Unterschied zwischen Form und Inhalt, sage ich mal, die Frage der Kultur. Und die Frage ist, was meint Gott denn eigentlich vom Inhalt her, wenn er Gemeinde ins Leben ruft? Ich würde mal so sagen, Kultur fragt nach dem Wie. Also in welcher Form, mit welcher Struktur bauen wir Gemeinde. Gott fragt nach dem Warum. Also mit welcher Herzenshaltung sind wir unterwegs, mit welcher Motivation. Und ich möchte zeigen, dass es wichtig ist, einen Unterschied zu machen zwischen diesem Inhalt und der Form. Wenn wir uns einen Blumentopf vorstellen, und vielleicht habt ihr das alle schon mal gemacht, und ihr stellt fest, irgendwie die Blume wächst nicht mehr weiter. Und ihr nehmt die Blume aus dem Topf heraus und stellt fest, in dem Topf ist fast keine Erde mehr. Es ist alles vom Wurzelwerk durchsetzt und du hast einen richtig fetten Wurzelballen, der keinen Platz mehr hat. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Entweder man beschneidet das Wurzelwerk und packt es wieder in neue Erde, in den alten Topf. Dann wird die Pflanze aber auch nur wieder so weit wachsen, bis sie wieder keinen Platz mehr hat. Oder man nimmt diesen Wurzelballen und gibt ihm mehr Raum. Eine größere Form, einen größeren Topf. Und mal übertragen gesehen, wenn man das Bild mal überträgt, dann ist das ja nicht so, dass wir die Wurzeln beschneiden wollen, weil die Wurzeln sind unsere Verwurzelung in dem Boden, sind unsere Verwurzelung in Christus, sind unsere Verwurzelung in der Erde, die vielleicht ein Bild ist auch auf Gottes Wort. So, und die Wurzeln sind ja so unsere Werte und die Pflanze, die man sieht, die wächst ja aufgrund des Bodens, in dem sie lebt, des Raumes, den Platz, den sie hat und auch welche Werte dem zugrunde liegen. Ist die logische Schlussfolgerung, man packt diese Pflanze in einen größeren Topf. Und das ist eine andere Form. Übertragen auf die Gemeinde ändert sich die Form. Ich möchte euch mal ein Beispiel aus der Apostelgeschichte vorlesen, wo die Apostel ein Problem hatten, weil die Gemeinde in einer Wachstumskrise war. Und zwar war das so, deswegen lese ich das vor, dass die Apostel gar nicht geistlich in dieser Situation reagiert haben, sondern von der Struktur her was umgestellt haben. Und wer will, kann das mal mitlesen. Das ist Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. Damals vermehrte sich die Zahl der Jünger ständig. Das heißt, die Gemeinde hatte Gemeindewachstum. Und zwar jeden Tag. Und dann steht da, doch es gab auch Unzufriedenheit in der Gemeinde. Also es waren nicht alle irgendwie einverstanden mit dem, was in der Gemeinde lief. Und es gab Unfriede in der Gemeinde. Und was war das jetzt für ein Unfriede? Hier wird er genau beschrieben. Die Hellenisten, also die Leute aus dem griechisch sprechenden Raum, die beschwerten sich über die Hebräer, also die aus dem jüdischen Raum, welche weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. So, und jetzt könnte man natürlich erwarten, dass die Apostel, wenn ihnen dieser Streit oder diese Sache vorgetragen wird, sagen könnten, ihr wisst doch, das Reich Gottes, das ist geprägt von Gerechtigkeit und ihr müsstet doch mehr Liebe miteinander haben und nehmt Rücksicht und so mehr so von der moralischen Seite her. Und sagen wir mal, theologisch hätten sie allen Grund dazu, so etwas zu sagen und es wäre auch richtig. Aber sie haben sich völlig anders verhalten. Ich lese mal weiter. Vers 2, da riefen die 12 die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen, um uns um die Verteilung der Lebensmittel zu kümmern. Seht euch deshalb nach 7 Männern unter euch um, liebe Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen können. 2 Bedingungen, sie müssen einen guten Ruf haben und sie müssen mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Wir selbst werden uns weiterhin dem Gebet und der Weitergabe des Wortes Gottes widmen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen glaubensvollen und mit dem Heiligen Geist erfüllten Mann, dann Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Mann aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Was will ich sagen? Die Krise konnte überwunden werden auf verschiedene Art und Weise. Die Jünger hatten sich dazu entschieden, dieses Problem strukturell zu lösen und gar nicht geistlich zu lösen. Also sie haben es organisiert und da sehe ich 2 Ziele bei den Aposteln, die uns auch helfen können, wenn wir vielleicht an einer Wachstumskrise, in einer Wachstumsschwelle stecken. Das Ziel war, sowohl die gerechte Versorgung zu gewährleisten, als auch, dass sie sich nicht selber aufreiben, als Leiter diesen Dienst zu tun. Für mich klingt ein wenig heraus, dass vielleicht diese innere Haltung da war, die Leiter müssten doch. Sie müssten sich doch kümmern. Jesus hat doch gesagt, wer der Erste unter euch sein will, der soll doch aller Diener sein. Also die müssten doch eigentlich auch mithelfen. Und da haben sie ganz klar gesagt, nein, das ist nicht unsere Berufung, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dass wir uns konzentrieren auf das Gebet und auf das Verkündigen des Wortes Gottes. Aber wir sehen das Problem, wir sehen auch die Ungerechtigkeit, wir wollen eine Antwort darauf finden. Und dann delegieren sie die Frage in die Gemeinde zurück und fragen, sucht ihr doch die Leute aus? Und dann stellt ihr uns vor und wir haben eigentlich nur 2 Kriterien für die Aufgabenbeschreibung derjenigen, die da an den Tischen dienen. Die sollen einen guten Ruf haben und die sollen voll des Heiligen Geistes sein. Da waren sie alle mit einverstanden. Und dann hat die Gemeinde die 7 Leute ausgesucht, die den Aposteln vorgestellt worden sind und eben nicht die Leiter. Und dann haben die Apostel die Hände aufgelegt und der Dienst wurde begonnen und war organisiert und das Problem schien gelöst zu sein und es ging weiter im Wachstum der Gemeinde. So, wenn man jetzt sieht, dass es manchmal so ist, dass wir mit einem größeren Topf einfach auch organisatorisch was ändern müssen, von unseren Verfahren her was ändern müssen, von unserer Kommunikation her was ändern müssen, von den Entscheidungsprozessen was ändern müssen, dann ist das erstmal alles gar nicht so sehr geistlich. Wir sollten schon, und das ist geistlich, schauen auf das, was denn auch die Bedürfnisse sind und die Probleme, weil es ja schon um den Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit und Liebe geht, auch in der Gemeinde, und so sollten wir miteinander umgehen. Also von der Umgangsform her ist das schon klar, dass wir da von unserer Herzenshaltung her etwas zum Ausdruck bringen. Aber die Hindernisse des Wachstums sind oft diese strukturellen Hindernisse. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, jetzt redest du über die Form. Was ist denn jetzt der eigentliche Inhalt? Was ist denn die Pflanze? Was ist denn die Gemeinde eigentlich? Was macht denn Gemeinde als Gemeinde aus? Und ich glaube, das Wesen von Gemeinde ist so ein dreifaltiges, sag ich mal. Das eine ist, dass die Gemeinde oder die Kirche ein Ort ist, wo Gott angebetet wird, wo Lobpreis stattfindet, wo Gebet eine Rolle spielt, wo Austausch mit Gott selber stattfindet. Die zweite Dimension der Gemeinde ist die Dimension der Jüngerschaft. Jesus hat uns in seine Nachfolge gerufen. Und in diesem Momentum der Jüngerschaft steckt ganz viel drin von persönlicher Weiterentwicklung, Herzensveränderung, Erneuerung des Denkens und all diese Aspekte. Umgang in den Beziehungen untereinander. Die Frage von Gemeinschaft, geistlicher Gemeinschaft, hat ganz klar einen jüngerschaftlichen Aspekt. Und die dritte Dimension, die Gemeinde haben muss oder die Kirche ausmacht, ist die, den Auftrag auszufüllen. Also, eigentlich kann man sagen, jede Gemeinde, die auf diesen drei Säulen steht oder diese drei Dimensionen hat, fußt auf dem Liebesgebot Jesu. Du sollst Gott lieben, die Frage der Anbetung. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist eine Frage der Jüngerschaft und des Miteinanders. Und dem Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu meinen Nachfolgern. Das ist diese Dimension des Dienstes und des Auftrages. Und wenn diese drei Aspekte da sind, dann würde ich davon sprechen, dass es sich um eine Gemeinde handelt. Und die Form kann sehr, sehr verschieden sein. Die Ausprägung, die Art des Miteinanders, die kann total unterschiedlich sein und ist weltweit ja auch sehr unterschiedlich. Also wenn einer dieser drei Aspekte verloren geht, dann hat eine Gemeinde ein existenzielles Problem, also von ihrer Bestimmung, von Gott her gesehen. Aber wenn die Form sich ändert und diese drei Dinge bestehen bleiben, ist das überhaupt nicht wild. Also die Form darf sich ändern, diese drei Inhalte müssen bestehen bleiben. Sie unterscheiden sich, die Gemeinden, in ihren Kulturen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn man dann sich anfängt zu vergleichen als Gemeinde, dann ist es ganz oft, dass wir uns an den Äußerlichkeiten vergleichen. Aber wir müssen eigentlich dahin gucken, leben wir als Gemeinde in der Anbetung zu Gott, wachsen wir in der Jüngerschaft und führen wir den Auftrag aus. Und wir sehen das in einer anderen Kirche, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann ist das kein Problem. Dann können die das total anders machen und erreichen ganz andere Menschen damit als wir. Okay, ihr merkt, der Punkt unserer Problematik ist, dass wir schnell Form und Inhalt verwechseln. Deswegen will ich so deutlich machen, was sind Formen und was sind Inhalte. Und damit diese Verwechslung nicht weiter geschieht, will ich jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Form, also auf die Gemeindekultur eingehen. Ich glaube, der größte Kulturwandel oder der größere Kulturwandel liegt da drin, wenn eine Gemeinde wächst von einer Gemeindegröße, sagen wir mal von 50 auf 400. Das ist eine völlig andere Kultur, wenn man in einer kleinen Gruppe zusammen ist oder wenn man in einer größeren Gruppe zusammen ist. Das ist ein größerer Kulturwandel, behaupte ich einfach mal, als würde man zwei Gemeinden aus unterschiedlichen theologischen oder liturgischen Hintergründen einer gleichen Größenordnung miteinander vergleichen. Die sind sich ähnlicher, weil sie gleich groß sind, in den ganzen Fragen, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Kommunikation abläuft und so weiter. Also diese gemeindeinternen Lebensfunktionen, sage ich jetzt mal, die sind sehr viel ähnlicher als ein Wandel von einer kleineren zu einer größeren Gemeinde hin. Und weil das so ist, muss man so viel darauf achten, dass man sich über die Form, über die Kultur in einer Gemeinde Gedanken macht, wenn sie denn auch wachsen soll. Also die Fragen, die wir uns stellen müssen, ist, warum machen wir das, was wir machen? Spiegelt sich das wieder in diesen inhaltlichen drei Aspekten, die ich genannt habe, was Gemeinde ausmacht? Und dann die Frage des Wie. Und könnten wir auch was weglassen? Könnten wir etwas ganz anders machen, um Gottes Absichten zu verwirklichen? Wenn das möglich ist, sollten wir das vielleicht tun oder sollten wir es belassen, wie es ist? Darüber müsste man Austausch haben. Und ich glaube, dann gibt es eine ganz große Chance, insbesondere dann, wenn man den Ratschluss Gottes damit reinnimmt und sich leiten lässt vom Heiligen Geist, dass Veränderung was zutiefst Positives sein kann und alle davon auch profitieren können. Also bei diesen ganzen Fragen des Wies gibt es immer ganz starke Wechselwirkung von dem vorgeprägten Gemeindeblick. Ja, wir denken immer, für mich sollte Gemeinde so und so sein. Und dann haben wir klare Vorstellungen, wie man sich trifft, wie man miteinander umgeht, welche Sprache man spricht, dass man auf eine bestimmte Theologie pocht oder was weiß ich. Man hat so ein bestimmtes Bild. Und man definiert ja auch irgendwie, was Geistlichkeit ist in der Gemeinde. Und da können wir sehr unterschiedlich unterwegs sein. Und Konflikte, die in Gemeinden stattfinden, sind ja ganz oft davon geprägt, dass Leute da mit unterschiedlichsten Ansichten dran gehen. Und dann ist es das Problem, das übereinander zu bringen, um einen gemeinsamen Weg gehen zu können. Ich möchte zum Schluss kommen und ein Fazit ziehen. Ich behaupte, Gemeindewachstum bedeutet Kulturwandel. Jetzt mal ganz praktisch. Wie sieht dieser Kulturwandel aus? Ich glaube, dass wir wachsen von informellen Dingen zu formal und organisierten Dingen, wenn wir wachsen. Wir haben das selber ja auch schon erlebt. Früher, als die Gemeinde klein war, irgendwie, man hat sich spontan treffen können. Jeder hat irgendwie mitgekriegt, was los war. Jeder wusste irgendwie von dem anderen. Und dann kamen mehr und mehr Leute hinzu und es musste mehr geregelt werden, wie man denn an Informationen kommt und so weiter. Also, es wird vom Informellen sich zum Formellen und Organisierten verändern. Es wird sich vom Spontanen zum Geplanten verändern. Also, wir konnten früher sagen, pass auf, wir treffen uns dann und dann. Und irgendwie konnten dann auch alle, weil wir alle in einer ähnlichen Lebenssituation waren und irgendwie auch wollten. Das ist jetzt überhaupt gar nicht mehr denkbar. Also, Events müssten geplant sein. Wir sind dabei, eine Jahresplanung zu machen mittlerweile und so weiter. Also die ganze Gemeinde wird komplexer, was diese Dinge des Begegnens anbetrifft und muss mehr geplant und organisiert werden. Dann, wie laufen Entscheidungen ab? Welcher Wandel ist zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung da? Also wenn wir früher Entscheidungen getroffen haben, dann haben wir immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir es irgendwie im Konsens gemacht haben. Wir wollten es immer irgendwie alle gemeinsam, da sollte keiner auf der Strecke bleiben und so weiter. Wenn wir dann wachsen und gewachsen sind, dann ändert sich dieser Entscheidungsprozess. Man kann nicht mehr alle unter einen Hut bringen, allein schon deswegen, weil man nicht mehr alle zu einer abschließenden Entscheidung zusammenbringt. Es muss also dazu kommen, dass Entscheidern mehr vertraut wird. Und ich denke, das ist so, je größer eine Gemeinde wird, desto mehr muss den Entscheidern Vertrauen entgegengebracht werden. Ja, desto mehr muss man sich verlassen können auf integre Leiter und dass die auch abgewogene und weise Entscheidungen treffen. Das bedeutet nicht, dass man sich komplett rauszieht aus der Entscheidungsfindung, das heißt das nicht, aber man ist nicht vielleicht unbedingt in dem Maßen der Teil einer Entscheidung, wie man es war, als wir so 20, 30 Leute waren. Auch Leiterschaft muss dann, wenn Gemeinde weiter wächst, zunehmend auch das Vertrauen haben, Entscheidungen in Bereichen fallen zu lassen, in Teilbereichen. Also, dass der Pastor jetzt nicht jede Entscheidung mittrifft, wie die Technik sein muss oder so etwas, weil das ist gar nicht mehr seine Aufgabe. Ich erinnere an die Antwort der Apostel. Ja, also er hat eine andere Aufgabenstellung denn auch beim Wandel der Gemeinde. So muss er auch bereit sein, Teilbereichsleitern Vertrauen entgegenzubringen, dass die auch Entscheidungen treffen können. Die müssen im Abgleich stehen mit dem, was Gemeinde als Vision hat und insgesamt möchte, das schon. Aber es muss nicht dauerhaft Rückfrage geben und die Entscheidung schlussendlich vom Pastor gefällt werden oder von der Ältestenschaft. Dann die Frage der pastoralen Fürsorge. Die wird sich immer mehr verlagern, auch von dem Pastor hin zu Laien. Weil das geht gar nicht anders. Die Ehrenamtlichen werden vermehrt einfach auch diese Aufgabe mit erfüllen müssen, weil ein Pastor nur ein bestimmtes Maß an Kraft, an Aufmerksamkeit und an Zeit hat, um Menschen in der Hinsicht zu versorgen. Muss es ein System geben, und wir haben ja schon seit vielen, vielen Jahren das System der Kleingruppen und der Hausgruppenleiter, wo also eine hirtenschaftliche und pastorale Abdeckung durch gewährleistet bleiben soll. Aber ich stelle auch bei mir fest, zunehmend, ich kann nicht mehr mit allen möglichen Leuten Seelsorge betreiben, sondern das muss auf mehr Schultern verteilt werden. Wir werden in der Zukunft einfach viel mehr Spezialisten als Generalisten haben. Also der Pastor ist früher ein Generalist gewesen in der kleinen Gemeinde und das wird er später nicht mehr so sein können. Wenn aber diese Ansprüche weiterhin gepflegt werden, dass der Pastor das doch aber müsste, dann ist das eine ganz klare Blockade oder ein Hindernis, dem Wachstum Raum zu geben. Das heißt, so man zwängt im Grunde auch den Pastor mit seinen Erwartungshaltungen in einen engen Pott, und eine Ausweitung oder eine Veränderung der Arbeitsweise und so weiter ist dann schwer möglich. Also die Fokussierung auch derjenigen, die angestellt sind, die muss sich vielmehr auf die Hauptaufgaben ausrichten. Und dann stelle ich die Frage, ganz ehrlich, wollen wir solche Veränderungen wirklich? Ich glaube, diese sind zwingend. Diese Kulturwandel, Veränderungen sind zwingend. Ja. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Und dann, ganz ehrlich, wollen wir diese Veränderung? Und ich glaube, wir sagen nur Ja dazu, wenn wir den Vorteil darin erkennen, was der Wandel mit sich bringt. Es gilt, einen Preis zu bezahlen, ja, aber zum Beispiel im Hinblick auf das Reich Gottes und auf Gottes Absichten können wir viel, viel mehr den Willen Gottes erfüllen, weil wir viel mehr Leute erreichen, wenn wir unser Herz weiten in diesen Fragen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sich selber sehen und denkt, ja, ich bin irgendwie der Verlierer bei diesem ganzen Prozess. Aber ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen, der bereit ist, Wandel mitzunehmen, auch innerlich weitet und jüngerschaftlich wachsen lässt. Die geistliche Reife nimmt, glaube ich, dann auch zu, wenn man bereit ist, in Veränderungsprozesse mit hineinzugehen. Ich denke auf jeden Fall, und das ist für mich hier in Dorsten ein ganz wesentlicher Punkt, ist, Menschen sollten Freiheit haben. Wir sind eine Freikirche, eine Freiwilligkeitskirche. Das heißt, niemand sollte irgendwo zu gezwungen werden. Menschen sollten auch sagen, wenn sie mit einer bestimmten Größenordnung von Gemeinde absolut nicht mehr klarkommen, ich suche mir was Kleineres. Das muss möglich sein, ohne moralischen Zeigefinger, ohne Anklage. Aber oft ist es so, das stelle ich fest, wo ich das sehe, dass das bei Leuten der eigentliche Grund ist, dass sie die Gemeinde verlassen, stelle ich fest, dass sie theologisch argumentieren. Aber das brauchen wir im Grunde gar nicht immer. Sondern wir können durchaus die Freiheit auch gewähren, zu sagen, dass man auch in eine andere Gemeinde wechseln will. So, was macht es jetzt nötig, dieses Wachstum zu ermöglichen? Was ist der Preis? Ja, ist es vielleicht so der Verlust an Intimität, an Bedeutsamkeit, auch an Spontanität, Informalität? Und ist das notwendig, das einfach auch zu akzeptieren und darin zu übereinzustimmen, dass das nötig ist, damit wir den Auftrag erfüllen und uns öffnen können für neue Menschen? Und welche angemessene Kultur, also welche Formen wollen wir denn haben, wie unser gemeindliches Leben das fördern kann, dass neue Menschen dazukommen, dass sie mit der Liebe Gottes erreicht werden? Wie reden wir? Welche Sprache verwenden wir? Da sollten wir drüber nachdenken. Welche Art von Begrüßungskultur wollen wir entwickeln? Ja, wir wollen beziehungsorientiert sein, aber das kann dem Zufall überlassen sein oder wir können uns darüber Gedanken machen. Wie integrieren wir Menschen auf eine gute Art und Weise? Haben wir dafür ein Konzept? Haben wir dafür Gedanken? Welche Formen sind förderlich dafür? Feiern wir die Gottesdienste, wie wir sie feiern? Ist das unumstößlich, diese Form? Ist unsere Orte, wo wir uns treffen, unsere Lokalität, sag ich jetzt mal, ist die unantastbar? Darf man dieses Gewohnte hinterfragen? Und wo sind die mit diesen kreativen Gedanken, mit diesen neuen Ideen, die einfach auch mal gegen den Strich bürsten? Oder haben wir die schon entmutigt? Weil wir gesagt haben, nee, das lief ja aber schon immer so anders und so. Also ich persönlich merke, dass ich bereit sein muss, mich zu verändern, wenn ich wachstümliche Veränderungen in der Gemeinde erleben will. Und weil ich davon ausgehe, dass Gott Gutes vorhat mit Veränderung, möchte ich persönlich dazu bereit sein. Und ich würde gerne mit euch gemeinsam durch diese Veränderung gehen. Amen.